Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Hallo und herzlich willkommen zu Asset Class, dein Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Viröhl, heute mit einem Deep Dive zu einem Gründer, der das Modebusiness revolutioniert hat, obwohl er nichts vom Glamour-Faktor eines Karl Lagerfeld oder eines Yves Saint Laurent hat. Mit einem Unternehmen, das weltweit 6000 Geschäfte hat, aber dessen Namen kaum jemand kennt. Und mit einer Aktie, die sich in den vergangenen 15 Jahren mehr als verzehnfacht hat. Die Rede ist von Amancio Ortega und Inditex, der Firma hinter Marken wie Zara, Bershka, Massimo Dutti und Stradivarius. Und die schaue ich mir nicht alleine an, sondern gemeinsam mit Alex Langer. Alex, warum ausgerechnet Inditex?
Ja, vielen Dank erstmal, Christian. Ich freue mich total, mit dir hier diesen Deep Dive machen zu können. Und ich bin einem Rat gefolgt, nämlich deinem Rat, beziehungsweise Peter Lynchs Rat. Und du sagst ja immer, mit offenen Augen durch die Welt gehen. Das ist oft die beste Investmententscheidung, der beste Research. Und wenn ich das in der deutschen, durchschnittlichen Stadt mache, Innenstadt, dann sehe ich halt überall Läden, die sich ähneln. Ja, da sehe ich Zara, da sehe ich Bershka, da sehe ich Pull & Bear und so weiter und so fort. Und wenn ich einfach den Test machen würde, würde meine Kreditkarte hochwerfen, würde gucken, wo die hinweht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie am Ende auf irgendeinem Bezahlterminal, das an Inditex angeschlossen ist, relativ hoch. Und da habe ich mich gefragt, wie kann das sein? Du hast gesagt, 6000 Läden weltweit, 215 Märkten, da sind die präsent, ja, zumindest online, in 95 mit Läden wirklich, 160.000 Mitarbeiter nach eigenen Angaben und das alles ohne Chefdesigner, Chefdesignerin. Mega interessantes Prinzip. Und ich muss sagen, ich will einfach ganz naiv mal nachfragen, ja, was hat es damit auf sich? Ich will mehr wissen über Inditex.
Genau das werden wir uns anschauen. Das werden wir chronologisch machen von den Wurzeln, denn es ist eben nicht nur eine Unternehmensstory, sondern auch eine Persönlichkeitsstory, eine Gründerstory. Und die haben wir aufgeteilt in 8 Kapitel, die wir uns nun einmal anschauen. Und los geht's in einer ziemlich dunklen Zeit, nämlich kurz vor dem Zweiten Weltkrieg in Spanien. Ja, am 28. März 1936, da wurde er geboren, der Amancio Ortega Gaona, als Sohn eines Eisenbahners und als eine Hausfrau. Das mit dem Eisenbahner ist ziemlich wichtig, weil Amancio Ortega nämlich dadurch in seiner Kindheit schon relativ häufig umgezogen ist. Er wurde in irgendeinem kleinen Nest im Norden Spaniens geboren, ist dann umgezogen nach Tolosa, als sein Vater dort die Bahnstation leitete. Und dann ging es mit 8 Jahren, also 1944, Endphase des Zweiten Weltkriegs, nach A Coruña, eine Stadt, von der aus dann eine ganze Menge passieren sollte in seinem Leben.
Wer A Coruña nicht kennt, Nordwesten Spaniens, sehr windige Ecke, hartes Klima für Spanien. Das tolle Bier Estrella, das man aus dem Urlaub kennt, kommt daher.
Hafenstadt?
Hafenstadt, ganz genau. Das heißt, werden wir auch nochmal kurz später hören, was es mit Handel auf sich hat und so weiter und so fort. Aber das ist die Ecke, in der er gelandet ist und wo ihm eine Sache passiert ist, die er sein ganzes Leben lang nicht vergessen wird. Und der Mann ist ja nicht so präsent, haben wir jetzt auch rausgefunden, dass der permanent in alle verfügbaren Mikros redet. Aber wenn er dann mal was erzählt aus seinem Leben, dann kommt er gleich mit einer fantastischen Anekdote an. Nämlich, als er mit seiner Mutter einkaufen war als kleiner Junge, hat er am eigenen Leib gespürt, wie es ist, wenn man kein Geld hat oder ganz wenig Geld hat. Und da waren die in einem Geschäft und da wollte die Mutter eine Wurst kaufen bzw. den Einkauf erledigen. Und es scheiterte daran, dass einfach kein Geld vorhanden war. Und Ortega hat sich geschworen in dem Moment, wie jeder Superheld, seine Origin Story ist die des Mangels. Ich werde nie wieder so arm sein, dass meine Mutter sich nicht diese ganz einfache Sache leisten kann und unseren Haushalt dieses Lebensmittel kaufen kann.
Ja, diese Anekdote hat er übrigens nicht in irgendeinem Podcast erzählt, denn Amancio Ortega ist wirklich öffentlichkeitsscheu, aber er hat ein paar Interviews gegeben für ein Buch, das vor einigen Jahren über ihn erschienen ist, The Man from Zara, und da kommt auch dieses Erweckungserlebnis her, dass er so, naja, man kann es nicht so ganz einschätzen, aber irgendwo zwischen 8 und 12 dann hatte, wo er sich geschworen hat, er möchte nicht arm sein und er möchte verhindern, dass seine Mutter jemals wieder eine solche Demütigung erleben wird. Aber er hat jetzt dann nicht gesagt, naja, muss ich mal gucken, vielleicht ist das Schicksal gnädig zu mir, sondern er hat tatsächlich gemacht.
Ja.
Was ein Junge tun kann. Er hat sich verdingt, er hat angefangen zu arbeiten mit 14 als Laufbursche und zwar nicht als Zeitungsausträger, sondern in der Branche, die dann tatsächlich sein Lebenswerk bestimmt hat, denn er ist mit 14 schon quasi in die Modebranche gegangen.
Ja, und zwar in die Modebranche und es bedeutete damals in dem jungen Spanien, im 1950er Spanien, bedeutete das erstmal eine Textilwerkstatt. Ja, das war nicht High Fashion oder irgendwas. Und vor allem noch eine Sache, was interessant war und was ihn in die Tradition der großen Schulabbrecher und Studienabbrecher stellt, ist, er hat tatsächlich die Schule damals geschmissen. Als Anfang Zehnjähriger sozusagen. Ja, in einer sehr, sehr frühen Phase. Der Mann hat, glaube ich, nicht mehr als 7 Jahre Schule genossen, bevor er sich dann als Laufbursche verdingt hat, wie du gesagt
aber,
hast.
Aber das hat gereicht. Er hatte die Power und er hat aus dieser Position, aus diesem Job als Laufbursche eine ganze Menge gemacht. Er hat vor allem sehr viel aufgenommen an Wissen, an Erfahrung über Kunden, über Produktion, was er dann später wirklich auch für sein Unternehmen brauchen könnte. Was wir aber auch nochmal beleuchten sollten, ist, dass Spanien damals in den 1950er Jahren eben nicht das Spanien war, was wir heute kennen, dieses weltoffene Land, sondern ganz im Gegenteil. Spanien war damals nicht nur wirtschaftlich gebeutelt, sondern politisch gesehen, es war eine Diktatur. General Franco.
Generalissimo Franco, Militärdiktatur seit 1936, seit der Geburt Ortegas an der Macht. Mensch, der dafür gesorgt hat, dass auch das ganze Land sich eigentlich nicht für Individualismus interessiert hat, dass ne, der unter anderem sich in der Modewahl ausdrücken könnte. Nein, im Gegenteil, es war alles sehr zweckmäßig, ja, abgesehen von den ganzen anderen Sachen, die man mit Militärdiktatur natürlich verbindet, aber halt im Privatleben auch. Es war nicht das Land, in dem man sich besonders nach außen stellte, ja, sondern eher einfügte. Das heißt, wenn wir sagen, der Mann hat Ortega hat in einer Textilwerkstatt gearbeitet, in einem Hemdenladen war das eigentlich, das waren alles zweckmäßige Designs. Und was Ortega gemacht hat damals, er ist zweigleisig gefahren. Denn in diesem Laden, in dem er gearbeitet hat, hat er sich relativ schnell, ich glaube binnen 10 Jahren, hochgearbeitet, hast du schon gesagt. Er hat dann am Ende mit 24 sowas wie eine Art Senior Management Stelle da bekleidet sogar. Und nebenbei hat er was gemacht?
Er hat selber seinen eigenen Klamotten nähen lassen und zwar mit dem Einsatz der kompletten Familie.
Das und er hat sich die Überschussware, die Ausschussware aus diesem Textilladen genommen und hat daran rumgefeilt nachmittags und abends, nach Feierabend. Er hat gesagt, ich kann das selber machen und die Stoffe bekomme ich aus dem Laden, in dem ich ohnehin schon arbeite. Und was er gemacht hat, er hat sich ne, damals, wie gesagt, zweckmäßige Kleidung, er hat sich vor allem Negligés, Unterwäsche vorgenommen für Frauen, hat gesagt, ich kann da meine eigenen Muster machen und die hat er dann tatsächlich auch in dem Laden, in dem er angestellt war, hat er die verkauft. Und wie es so ist, wenn man diesen Erfolg hat, was macht man dann? Man macht sich irgendwann selbstständig, weil man meint, man kann es besser machen.
Genau, und dann war sein erstes Geschäft Confecciones Goa. Da hat er das dann erstmal so, naja, wie so ein kleines Unternehmen wirklich schon strukturiert. Ja, die ganze Wertschöpfungskette, selber die Designs gemacht, selber sich um die Fertigung gekümmert und selber sich um den Vertrieb gekümmert. Allerdings nicht selber verkauft, sondern Vertrieb hieß dann, das Ganze ging an Großhändler und an die großen Handelsketten.
Soweit war er noch nicht, ganz genau. Und er hat auch so ein bisschen misstraut damals noch in der Phase zu sagen, sind wir überhaupt bereit in Spanien, in diesem Spanien eigene Geschäfte aufzumachen, in einem großen Stil. Das war noch ein Schritt zu weit. Aber du hast gesagt, das, was wir vertikale Integration nennen eigentlich, hat er komplett schon geleistet in dieser super frühen Phase.
Und er hat alles das schon aufgesogen, wie dieses Geschäft funktioniert, wo die Stellschrauben sind, wie man die Fertigung perfektioniert, wie man die Logistik richtig einstellen muss und wie es dann am Ende mit dem Verkauf läuft. Das Einzige, was ihm noch fehlte, war so die Initialzündung im Umfeld. Und die kam dann 1975. Denn 1975 starb Franco. Ja. Damit war die Militärdiktatur am Ende. Er hatte ja schon verfügt, dass dann der König wieder übernehmen sollte, Juan Carlos, der ja später dann eine ganz wichtige Rolle noch spielte, um die junge Demokratie dann zu schützen und zu verteidigen, regierte. Und das war für Spanien so wirklich dieser neue Morgen, der dann plötzlich begann. Das hatte sich über ein paar Jahre abgezeichnet, aber als es dann soweit war, da hat Ortega seine ganzen Erfahrungen genommen und gesagt, so, jetzt kann ich es auch richtig durchziehen. Jetzt bleibe ich nicht nur einfach im Hintergrund, jetzt verkaufe ich nicht nur an irgendwelche großen Händler, jetzt ziehe ich die komplette Wertschöpfungskette auf meine Seite, jetzt mache ich meinen allerersten Laden auf, jetzt mache ich selber eine Marke aus meinen Produkten. Und da ging es dann los mit einem Unternehmen, einem Geschäft, das eigentlich heißen sollte wie ein Grieche.
Wie der legendäre Zorba, Z-O-R-B-A. Das war nämlich sein Lieblingsfilm. Ortega meinte, wow, ich nenne es so wie das, was ich am liebsten gucke, nämlich den wunderbaren Film mit Anthony Quinn in der Hauptrolle. Gab nur ein kleines Problem. Drei Straßen weiter von dem Laden, den er als seinen Startladen, als Markennukleus ausgewählt hatte, gab es eine Bar, die hieß auch Zorba. Genauso geschrieben, Z-O-R-B-A. Und er ist erst gar nicht die Konfrontation eingegangen. Er hat sich gedacht, den Stress gebe ich mir erst gar nicht. Ich habe ganz andere Ziele, warum sich da über irgendein Markenrecht Quatsch Gedanken machen und da Energie verschwenden. Nein, ich nehme die Buchstaben, die ich schon habe. Z, ein R und zwei A's. Das zweite musst du ja auch noch nachliefern lassen. Und ich mache dann einfach einen anderen Namen draus. Nämlich das, was man jetzt in jeder Innenstadt weltweit eigentlich sieht. Die vier legendären Buchstaben.
Zara. War geboren 1975 mit einem Startkapital von 1000 Peseten. Ja, damals umgerechnet 25 Dollar.
Ich habe nachgerechnet jetzt oder nachrechnen lassen, dank einschlägiger Websites. Das wären heute $250. Es wäre gar nicht mehr sehr viel mehr. Also es wäre das Zehnfache, ja, mit der Kaufkraft und was sie sich in Inflation und so
weiter. Kannst du nicht mal eine GmbH mitgründen, ja?
Nichts, da, also nicht hier, ja.
Genau, nicht hier. Damals ging das ja. Und es war, trotz aller seiner Erfahrungen, die er schon gesammelt hatte, natürlich eine mutige Entscheidung, aber auch eine Entscheidung, in der sich schon all das kristallisierte, was wir heute an Zara schätzen und was dann die ganze Unternehmensgruppe auch wirklich groß gemacht hat zum globalen Marktführer. Die Erfolgsprinzipien waren dieselben, ja. Und damit sind wir bei einem Wort, das er geprägt hat, Fast Fashion.
Wie kein anderer. Das ist der Erfinder von Fast Fashion. Das, was uns überall begleitet.
Also ja. Die schnelle Mode. Ja. Der große Unterschied zu der klassischen Kollektionsware, dass du nicht überlegst, naja, was könnte denn vielleicht in einem halben Jahr oder vielleicht sogar in einem Jahr angesagt sein, dass du davon ganz viel auf Halde produzieren lässt und dann auf Gedeih und Verderb genau diese Ware an deine Kundinnen und Kunden verkaufen musst, sondern du sagst, okay, was gefällt denn jetzt gerade den Leuten? Was liegt jetzt gerade im Trend? Weil du mit deinen Kundinnen und Kunden sprichst, weil du im Dialog bist und das lässt du dann sehr schnell in kleinen Stückzahlen fertigen, so dass es auch begehrt ist, dass die Leute auch einen Anreiz haben, regelmäßig in den Laden zu kommen, denn es könnte ja sein, dass neue Ware da ist, weil es ist ja nicht das Zeug, was ein halbes Jahr lang in diesem Laden rumhängt. Das sind Prinzipien, die wir heute an Zara und an den Schwestermarken schätzen, die aber damals 1975 in diesem allerersten Laden schon ihren Ursprung hatten.
Ja, und du meintest gerade Mut. Man braucht Mut und völlig richtig. Und man muss sagen, auch nochmal ganz kurz dazu, einmal noch zum Land selber Spanien damals. Du meintest Franco tot. Die Jahre vorweg hat sich schon abgezeichnet, dass irgendeine andere neue Zeit kommen wird. Auf der Straße wusste man nicht, was es genau sein würde, aber es würde um Himmels Willen anders sein. Das heißt, das hat die Leute damals wirklich ermutigt, neu zu denken so ein bisschen in der Vorbereitung auf Francos Tod. Man sprach damals vom sogenannten spanischen Wunder.
Man hatte sich ja auch schon geöffnet, ja, gerade über den Tourismus. Der brachte dann ja auch Devisen ins Land, aber der hat ja auch kulturell was mit dem Land gemacht. Ja, man hat sich wirklich verändert. Meine Großeltern haben mir das später erzählt, dass sie Anfang der 70er Jahre zum ersten Mal in Spanien waren. Ja, so, also das klassische konservative Deutsche, dann nach Spanien und nicht nur die Sonne, sondern auch die Lebensart genossen. Und ich hatte auch dann das Glück, dass ich in den 70er Jahren als Dreijähriger dann zum ersten Mal in Spanien war.
Du hast das Land mitgeprägt, mit anderen Worten, mit deiner Präsenz dort.
Genau, ja? meine Präsenz und dieses T-Shirt mit Christian hier drauf, ja, das meine Eltern mir dann in Spanien kauften, von dem es noch Fotos gibt. Ja, das hat die spanische Modewelt geprägt.
Aber das ist das Interessante, dass der Gründer von Fast Fashion nicht aus Paris kam, nicht aus London, nicht aus New York, sondern eben ein Mensch, der völlig anders gedacht hat. Ja, wie du es gerade schon erzählt hast, wie er gedacht hat und wie er aufgebaut hat. Und das heißt, dieses neue, uns permanent begleitende Prinzip entstand halt dort, wo Jahre vorher eigentlich keine Tradition war, so zu denken. Aber wir gucken uns das gleich nochmal in Ruhe an. Erstmal geht's nochmal weiter. Du meintest gerade, Laden eröffnet, alles schon angelegt. Wie ging es weiter dann? 1975, Laden gestartet, wie gesagt.
Und das mit Themen, die wir heute schon kennen, zum Beispiel der Standort. Ja, es war ja nicht irgendwo ein Geschäft so in dritter Reihe, sondern damals schon in einer belebten Straße in der Calle Juan Flores. Das kann man übrigens immer noch sehen, das Geschäft in einer belebten Einkaufsstraße, um also dort auch Präsenz zu zeigen und Kunden anzusprechen. Das ist ja bis heute auch einer der Erfolgsfaktoren von Zara, dass man grundsätzlich in 1A-Lagen diese Präsenz sucht, um als Marke, als Laden präsent zu sein und um beispielsweise auf Anzeigenstrecken verzichten zu können, die ja wahnsinnig viele Modelabels in irgendwelchen Zeitschriften, Damenzeitschriften, Herrenzeitschriften, GQ, Bunte, sonst was schalten, sondern man will die Präsenz direkt dort haben, wo dann der Kunde auch gleich kaufen kann. Auch das schon damals der Anfang. Genau wie diese Kleinserienproduktion, die natürlich auch eine besondere Logistik bedingte. Nämlich, wenn du schnell fertigen musst, nach dem, was du auch schnell überlegen kannst nur, dann brauchst du Kontrolle über die Fertigung. Folglich, wo hat er mit der Fertigung angefangen? In Spanien. Ein Großteil der Produktion war anfangs in Spanien, wurde erst dann langsam, als die nächsten Geschäfte eröffnet haben, ein bisschen verlagert. Liegt natürlich nahe, erst nach Portugal zu gehen. Und dann, als man auch so weit war, dass so nach 5, 6, 7 Jahren so gewisse Basics auch mal einfach im Sortiment waren, die also dann immer wieder dieselben waren, ja, die kann man dann auch rausgeben, beispielsweise nach Nordafrika, wo dann auch die Produktion internationalisiert wurde.
Genau, aber erst einmal der Footprint in Spanien, binnen 10 Jahren entstanden dann überall, ne, von A Coruña aus, überall Geschäfte in all den großen Städten, von denen man es ohnehin schon erwartet hätte, ja, Barcelona, Madrid, Valencia und so weiter und so fort. Das heißt, dort hat er erstmal einen riesigen Footprint aufgebaut. Bevor wir ins nächste Land gehen, ja, nach Portugal, hat er erstmal was anderes gemacht, hat Ortega erstmal was anderes gemacht. Nämlich, er hat über Zara etwas drüber gebaut. Das war 1985. Er hat eine Holding drüber gebaut und die trug dann den Namen
Inditex. Ja, Inditex ist eine Abkürzung für Industria de Diseño Textil, Textildesignindustrie.
Glamouröser geht's gar nicht, meine Güte.
Also komplett technokratisch, ja. Zeigt auch, die Firma sollte gar nicht in der Öffentlichkeit stehen, sondern die Marken und die Produkte. Die erste Marke, das war Zara und mit dieser Marke ging's dann raus außerhalb von Spanien, der erste Laden in Porto, in Portugal. Und dann ging es relativ schnell nach New York und Paris. Ne?
Was also, du so machst,
wenn man im Fashion-Business ist. Auch da Ausrufezeichen setzen, auch da wieder Top-Standorte. Aber es ist natürlich schon eine mutige Entscheidung. Ja? 10 Jahre nach der Gründung eines Geschäfts, das dann zu einer kleinen und Filialkette wurde, so gleich so eine Holding zu machen. Das war ja auch eine andere Zeit. Ist ja nicht wie heute, wo du gleich sagst, also ich gründe jetzt ein Unternehmen und bevor du überhaupt die ersten Kunden hast, hast du schon oben drüber eine AG und dann operativ tätige GmbHs und am besten das Ganze in 5 Ländern und dann Teams und sowas, sondern das war ja so eine Graswurzelgeschichte, ja. Und damals in dieser Zeit, wo es ja jetzt auch nicht hier Venture Capital sonst was gab, sondern wo im besten Fall man vielleicht mal ein bisschen Lieferantenkredit von der Bank gekriegt hat, ja, eine sehr visionäre Entscheidung, gleich eine Holding zu machen.
Das ist auch eine Wahnsinnsfrage, die ich von Anfang an dich hatte. Also wie hat er sich das gedacht? Warum hat er das gemacht? Aber bevor wir das beantworten, jetzt auch in den nächsten Minuten, die Sache ist die, Ortega zeichnet sich dadurch da als das aus, worüber wir ziemlich oft hier reden werden, nämlich als den Menschen mit Vision. Der muss irgendwas gesehen haben, ne? Und vielleicht liegt es an diesem Mut, den du schon besprochen hast. Vielleicht liegt es an dieser Beflügelung, die er in den Jahren davor schon hat, wo er gemerkt hat, dass ein Plan aufgehen kann, den er sich ausgedacht hat, den kein anderer gesehen hatte und den auch niemand so stringent umgesetzt hat wie er. Jedenfalls war da plötzlich ein riesiger Plan da.
Weil es hat ja im Wesentlichen alles funktioniert. Es gab ja natürlich Rückschläge, die gibt es immer. Aber die Grundstrategie, die er angefangen hatte mit seinem allerersten Geschäft, Confecciones Goa, bis hin zu 75 Eröffnung des Ladens und dann Skalierung, das hat ja alles funktioniert. Ja. Und da wächst dann ja auch das Vertrauen, dass man sagt, okay, das kann richtig groß werden. Und da muss man irgendwann dann auch die Basis für legen. Und das hat er mit der Holding getan.
Und dann ist er wirklich mutig geworden. Du hast schon gesagt, Paris, New York und so weiter. Und als nächstes hat er sich gedacht, eigentlich muss man diversifizieren. Im besten Sinne des Wortes, dass du sagst, man holt sich andere Marken ran. Man baut die vielleicht selber auf. Was hat er gemacht? 91, Pull & Bear. Bis heute, großer Staple in der Innenstadt, ja, überall zu sehen. Wie hat sich das so ein bisschen unterschieden? Ich glaube, das sollte ein bisschen kosmopolitischer sein, oder? Nee, das war was anderes.
Es ist immer so ein schöner Begriff, kosmopolitischer sein in der Mode. Ja, also es ist sicherlich ein bisschen stärker fokussiert, was die Altersgruppen angeht. Also Zara ist ja komplett breit aufgestellt. Ja, da kriegst du ja wirklich was für Babys und auch ein 70-75-Jähriger oder eine 75-jährige Dame, die einfach noch ein bisschen trendy Mode mag, die kann da auch noch was finden, selbst wenn das nicht die Kernzielgruppe sicherlich ist, die ist dann irgendwie so 40 plus, also wir beide sind da schon am oberen Rand bei Zara und bei Pull & Bear ist das sicherlich eher so auf die 20-Jährigen.
Ich habe gerade das Wort gelesen, urban sollte es sein. Das war die Sache, urban.
Ist auch schön. Also was klarer ist dann bei der nächsten Marke, die man 95 reingenommen hat, Massimo Dutti, ja, das ist dann eindeutig so eher das obere Ende. Also da sind wir, glaube ich, noch so ein bisschen in der Zielgruppendefinition.
Schön, wenn man sich davon angesprochen fühlen darf, vom kosmopolitischen und oberen Ende.
Da also möchte man sein. Noch nicht für die Silver Age, dann kam Bershka dazu, was dann wirklich ja auch auf der Preiskategorie ein bisschen weiter unten ist. Stradivarius als neue Marke, dann 99. Doch, also ich war in den Stradivarius-Läden mit meiner Frau auch in Spanien schon häufiger. Die fallen auch dadurch auf, ähnlich wie bei Abercrombie und Fitch, dass da draußen so ein Duft versprüht wird. Du kannst also eigentlich gar nicht vorbeigehen. Also gibt's in der Mittelmeerregion relativ häufig, hier aber nicht. Aber man hat halt relativ viel dann mit dieser Holding versucht, nicht nur internationale Expansion, sondern eben auch die Breite der Marken. Wir werden natürlich noch viel über Zahlen sprechen, aber auch wenn man inzwischen ja Marken da drumherum gruppiert hat, wollen wir eins nicht vergessen, die Kernmarke Zara steht immer noch für 75% der Umsätze. Alles andere ist also Beifang. Trotzdem meiner Ansicht nach durchaus wichtig, weil diese kleineren Marken ja auch Möglichkeiten geben, Dinge noch schneller umzusetzen, noch schneller zu testen und dann, wenn sie erfolgreich sind, auf die große Plattform, sprich auf die Zara-Marke zu bringen. Und da sind wir wieder bei diesem grundlegenden Thema Skalierung.
Ja. Ganz kurz nochmal, die kleineren Marken, genau das sind quasi ein bisschen die Innovationslabore auch, wo auch fähige Leute rangezüchtet werden, die sich dort erstmal ausprobieren dürfen. Ich glaube, das unendlich abgenudelte und bemühte Bild ist Jetski im Gegensatz zu Tanker und so weiter. Aber das hat Ortega schon in den 90er Jahren verstanden. Das ist nämlich da, wo er auf diese große Markengründungs- bzw. Einkaufstour gegangen ist, um nämlich sich vorzubereiten auf eine große Sache, die dann bevorstand, Anfang der 2000er. Erstmal machen wir noch was ganz anderes. Wir ziehen um. Wir ziehen um. Ortega hat beschlossen, in A Coruña wird es uns zu klein, wir brauchen ein neues Headquarter. Wo zieht er hin? Was meinst du? Mailand, Paris, London?
Ja, also zumindest als Spanier wäre eigentlich ja Madrid die Möglichkeit gewesen. Oder Barcelona, was ja auch glamourös ist. Aber
wohin geht's?
Er ist wieder
12 Kilometer weiter nach Atejo.
Irgendwo auf einen leeren Flecken gegangen. Ganz genau. Da war's günstig, das ist eine. Andererseits konnte er dort eben alles so gestalten, wie er es denn haben wollte. Ja. Und gerade diese Unternehmenszentrale ist ja wichtig, weil es auch da wieder um diesen Kernfaktor Logistik geht. Ja, denn da darf ja keine Zeit verloren gehen, wenn man bedenkt, dass zwischen dem Entwurf, der fertig ist, und der Anlieferung neuer Ware in einen Zara-Laden oftmals nur 10 bis 15 Tage liegen. Da muss alles sitzen und da ist Logistik ja die Grundtugend.
Absolut. Und wir werden auch noch gleich darüber reden, aber das wird ein Tech-Unternehmen. Inditex wird sehr früh ein Tech-Unternehmen, wo sich dieser Sache gewidmet wird, vorrangig, ja, Vertriebswege optimieren und so weiter und so fort. Es ist kein Fashion-Unternehmen im klassischen Sinne.
Und auch Kundenfeedback, das, was Kunden wollen, was Kunden mitteilen, systematisiert in die Kreation zu geben. Ja. Das ist ein ganz wesentliches Thema, denn du hast das anfangs schon mal erwähnt, wir haben es hier mit einem Unternehmen zu tun, wo es zwar Designer gibt, aber vor allem Beobachter. Zara versucht nicht, die Trends zu antizipieren, selber Trends zu setzen, sondern man schaut, was sind gerade für Trends da, dort, wo die Coolen sind. Heute sagt man, wo die Hipster sind. Was tragen Menschen? Was gefällt Menschen? Was wird auf den großen Schauen gezeigt? Was ist aber auch in der Urban Culture zu finden? Und das versucht man dann schnell zu adaptieren. Mit guten Stoffen, mit flotten Schnitten, mit einem Preis, der affordable ist, den sich Menschen leisten können, wo man jetzt nicht vielleicht der super Hipster ist, aber wo man sagt, für das Geld, was ich bereit bin, als Normalverdiener auszugeben, bin ich gut und vor allem zeitgemäß trendy gekleidet. Ja. Zara ist eben kein Trendsetter, sondern letztendlich ein Zeitgeist-Surfer.
Absolut. Es ist die Garantie, dass man eine absolute Sicherheit hat. Ich weiß nicht, aber ich erinnere mich, als wir in dem Vorgespräch nochmal gesprochen haben, dass du sehr begeistert damals in die ein oder andere Filiale gelaufen bist und hast dich ausstatten lassen von Zara.
Ja, das war, als Zara kam ja sehr spät nach Deutschland. Ja, das war so irgendwie, ich glaube, der erste Laden 99, aber das war auch erst dann zaghaft. Ich habe sie wahrgenommen, als ich in Frankfurt lebte, das war 2002, 2003. Plötzlich auf der Zeil, ne?
Prime.
1A-Lage wieder, dieser Riesentempel Zara. Hatte vorher, muss ich zugeben, von dem Laden noch nicht gehört, bin dann reingegangen und fand das total cool. Ja, also wirklich mal Sachen, die es woanders nicht gab. Und ich war dann wirklich regelmäßig da, habe furchtbar viel gekauft, weil es einfach so schöne Sachen waren. Es war halt auch nicht, teuer. Fühlte mich immer gut gekleidet. Der Chefverkäufer in der Herrenabteilung, der Aki, der kannte mich dann auch bald. Der war dann auch irgendwann auf meiner Geburtstagsparty da. Ne? Also so eng und so nah war das schon. Und ich habe dann auch wirklich schöne Teile da gekauft. Ja, also so ein, ich erinnere mich an einen schwarzen Samtanzug, den ich, glaube ich, Silvester 2002 anhatte. Dazu mit so einem goldbeigen Rüschenhemd. Ja, also ich meine, ne, das würde man heute nicht mehr tragen. Vor 20 Jahren passte das gerade irgendwie in den Zeitgeist, war ganz cool, vielleicht auch ein bisschen ironisch.
Dotcom-Bubble gerade geplatzt, lass uns wieder Samtanzüge tragen. Oder
ja,
wie?
Genau. Ja, irgendwie was ganz anderes. Ja, warum nicht? Also es hat mich irgendwie total angesprochen. Ja. Und es zeigt übrigens auch wieder, dass Zara so spät erst nach Deutschland gekommen ist. Der deutsche Markt ist schwierig. Vor dem deutschen Markt haben Einzelhändler und Filialisten aus dem Ausland große Angst, weil man in Deutschland wirklich schnell scheitern kann. Das ist ja ein sehr, sehr spezieller Markt irgendwie. Und das hat
Walmart.
Ja, Walmart. Die haben das ja wirklich gezeigt. Ich glaube, man kann das gar nicht mehr in Millionen, sondern muss schon in Milliarden beziffern, was die bei den Versuchen, in Deutschland Fuß zu fassen, an Geld verbraten haben. Wir erinnern uns an Wert kauft, was man dann übernommen hatte. Das endete dann hinterher bei Real. Mit diesen Läden haben wir alle Geld verloren. Und Deutschland ist wahnsinnig schwierig für Unternehmen, die aus dem Ausland kommen. Deswegen war Zara wirklich hier sehr, sehr zaghaft, aber dann am Ende doch erfolgreich mit diesem Konzept.
Ja, und vorher war man erstmal noch woanders natürlich erfolgreich. Tausendste Filiale im Jahr 2000 hat man noch geschafft. Auch da wieder Prime Real Estate, Oxford Street in London. Wahnsinn, ja, hat man sich gegönnt. Weil man ein Jahr später dann auch was Großes nämlich vorhatte. Also nochmal ganz kurz, Rieseneinkaufstour, Riesenmarkenerweiterung in den 90er Jahren. Eintritt in den deutschen Markt, in den schwierigen, wie du gerade gesagt hast, auch das muss man erstmal irgendwie erfolgreich hinbekommen. Und 2001 war dann was? Endlich der IPO, endlich der Börsengang.
Ja, der Börsengang. Da muss ich natürlich sagen, Schande über mich, ne, dass ich diesen Börsengang damals 2001 so überhaupt nicht auf der Agenda hatte. Also ich war schon Börsianer, wahrscheinlich zu sehr auf Deutschland und die USA fokussiert, vielleicht auch ein bisschen müde gewesen damals von diesem wilden Jahr 2000. Ich hatte noch einen Börsengang Ende 2000 organisiert und mich 2001 dann erstmal davon erholen müssen. Witzigerweise übrigens in Spanien. Ich habe das Jahr auf Mallorca verbracht, habe aber diesen Börsengang von Inditex überhaupt nicht mitbekommen. Im Mai 2001 war das eine viel beachtete Emission, in einer Zeit, in der ja die Hightech-Aktien schon längst gecrashed waren, in der auch die ja, Value-Aktien, die lange vernachlässigt waren, erst so einen gewissen Aufschwung erlebt hatten, aber die bröckelten dann auch wieder ab. Und dann ging eben dieser Klamottenfilialist an die Börse mit einem Angebot, was jetzt auf den ersten Blick gar nicht von der Bewertung so wahnsinnig günstig aussah. Aber man wollte dieses Unternehmen, insbesondere Domestic, ja, also in Spanien. Viel Nachfrage nach den Aktien von spanischen Privatanlegern, die nämlich die Marke kannten aus ihrem täglichen Leben. Ja, da sind wir wieder mit offenen Augen durch die Welt gehen. Kaufe das, was du verstehst oder zumindest das, was du kennst. Und insofern gab es eine Nachfrage von 32 Milliarden Euro nach den Aktien. Das hieß 16-fach überzeichnet, will also heißen, Emissionsvolumen war 2 Milliarden. Unternehmenswert damals 9,3 Milliarden Euro. Und der Börsengang lief dann, weil eben gerade auch das Interesse von Privatanlegern so groß war, sehr erfreulich. Der Emissionspreis war 14,90 Euro. Das war der obere Rand der Bookbuilding-Spanne. Und das war damals absolut aufsehenerregend in dieser schwierigen Zeit, wie man aus der Berichterstattung damals, wir haben uns ein paar Artikel rausgesucht, lesen konnte. Und dann der erste Kurs 18,60 Euro. Ne? Also früher waren die Zeichnungsgewinne dann gewesen bei den Tech-Werten, jetzt 26% Zeichnungsgewinn für diese Klamottenaktie, die man, wie ich jetzt also mal so beispielsweise aus der FAZ damals vom Mai 2001 gesehen habe, im restlichen Europa, ja, eigentlich so ein bisschen respektiert, aber auch so etwas kritisch hinterfragt hatte. Man hat gesagt, ja, das ist so eine tolle Story da in Spanien und ja, die haben ja auch schon ein bisschen was im Ausland, ja. Aber ob die das wirklich so schaffen mit der internationalen Expansion, für die sie jetzt das Geld einsammeln, das ist die Frage. Und außerdem hat man sich natürlich schon ein bisschen daran gestört, dass nicht alles Geld in die Firma gegangen ist. Denn der Amancio Ortega hat die Gunst der Stunde genutzt und auch mal das gemacht, wovon er schon 1950 geträumt hat, nämlich mal richtig auszucashen. Er hat etwa 20% seiner Aktien verkauft.
Und er konnte seiner Mutter sicherlich die ein oder andere Wurst damit endlich kaufen. Ja, hat funktioniert. 26 Jahre nach Eröffnung des ersten Ladens hat dieser Mensch richtig ausgecashed und ist mit einem Schlag zum reichsten Spanier geworden damit, 2001.
Ja, hat aber trotzdem kein Glamour-Leben begonnen. Also er in dem Buch The Man from Zara stand irgendwas drin, er hätte sich dann so eine Segeljacht gekauft.
Eine kleine.
Vielleicht auch mal ein neues Auto, ein neues Haus. Ja. Aber er hat das jetzt nicht genutzt, um irgendwie großartig rauszugehen, um sich zu inszenieren. Ja, ich meine, es steht halt dann im Börsenprospekt, was er daran verdient hat, aber es hat nichts an seiner Attitüde, an seinem Auftreten geändert und auch nichts, das muss man auch sagen, an der unternehmerischen Strategie. Ja, das Unternehmen hat sich Kapital beschafft, das Unternehmen hat durch den Börsengang sicherlich auch internationale Publicity gewonnen, aber ansonsten hat man einfach weitergemacht wie bisher. Man konnte natürlich beim Expansionstempo noch mal ein bisschen Gas geben. 2004 dann das 2000. Geschäft in Hongkong und 2003 hat man etwas gemacht, wo man vielleicht aus Börsianer Sicht damals auch ein bisschen kritisch war. Man hatte sehr viel Erfolg mit Klamotten, aber man hat gedacht, okay, man muss auch noch was anderes machen. Zara Home.
Ja, also das ganze Prinzip.
Inneneinrichtung wurde gegründet und mitverkauft.
Genau, mit genau demselben Ansatz, dass man sagt, erschwingliche Dinge, die schön aussehen, die gut sind, die praktikabel sind, womit man sich nicht vollkommen nach außen stellt und sagt, ich bin der Avantgarde-Mensch. Nein, es ist einfach eine sichere Nummer für zu Hause, hat funktioniert.
Und aber gleichzeitig auch Sachen, die man sich zu Hause hinstellen kann. Und wenn man vielleicht ein Jahr lang dran Spaß hat oder anderthalb und sich auch irgendwann dann satt gesehen hat, das aber nicht behalten muss, weil man sagt, das war jetzt so teuer, sondern wo man dann auch sagen kann, okay, das kann man dann auch guten Gewissens mal weggeben.
Und in einem halben Jahr bin ich wieder in der Filiale und gucke nach, was es gibt. Zara Home war so ein bisschen das letzte neue Ladenkonzept, das man gemacht hat. Stattdessen, danach die Jahre, stand was völlig Neues an. Es gab einen völlig neuen Vertriebskanal, es gab das Internet. Und das hat Zara für sich entdeckt im Jahr 2010 spätestens, als man mit dem Online-Store an den Start gegangen ist.
Was ja für Zara in gewisser Hinsicht schon ein Kulturwandel bedeutete. Denn, wir haben eben drüber gesprochen, 1A-Lagen, präsent beim Kunden zu sein, dort, wo er denn entlangläuft. Auch wirklich diese Strahlkraft der Lagen und der Objekte zu nutzen, also hier beispielsweise in Berlin ja auch am Kurfürstendamm direkt gegenüber der Gedächtniskirche, ja, das ist natürlich etwas, was für sich einen Marketingfaktor hat, weswegen Inditex ja auch nur 0,3% vom Umsatz für Werbung ausgibt, während wir das ja bei anderen Modelabels schon so als Grundrauschen mit 3-4% haben und häufig, wenn dann Kampagnen losgehen, nochmal mit zusätzlichen Summen. Aber so kann man ja online nicht machen, sondern da muss man schon irgendwie für sich selber trommeln und aber auch diesen Kulturwandel haben sie erfolgreich vollzogen.
Ja, man kann auch sagen, Himmel, im Internet sind die Menschen permanent auf der Einkaufsstraße. Man muss es nur schlau genug bespielen und die Leute da abholen, wo sie sind, weil damit hat Zara ja oder halt generell Ortega in den letzten Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht, hat damit bewiesen, dass er und sein Managementteam ein sehr glückliches Händchen hatten, die Leute zu erreichen.
Dazu hat online ja einen Vorteil, der gerade in den letzten Jahren dann sehr deutlich zutage getreten ist, nämlich man sammelt Daten. Ja, im Laden kriegst du natürlich auch einiges über das Käuferverhalten raus. Es wird ja auch sehr häufig dann erwähnt, dass Zara sehr intensiv mit Kunden interagiert. Im Laden, da muss ich jetzt zugeben, also nach dem Aki habe ich das jetzt nicht mehr so festgestellt, sondern häufig stelle ich dann irgendwie fest, dass man da eher mit Klamotten zusammenlegen beschäftigt ist und dass der Kunde eigentlich eher stört, dass man mit dem nicht interagieren will. Was aber auch daran liegt, dass manchmal, wenn man da so Menschen am Samstag durch so einen Zara durchschickt, das sieht ja aus, als wenn da Termiten eingefallen wären. Ja,
unfassbare Bilder.
Da ist mit dem Zusammenlegen von Klamotten auch schon genug zu tun, damit das nicht so komplett verlumpt und verloddert aussieht, weil dann will nämlich auch keiner mehr kaufen. Ja, und das machen sie ja auch gut, dass es immer irgendwie so einen ja minimalistischen Charme doch in den Läden hat, dass es zumindest versucht wird, das sauber und aufgeräumt zu halten. Aber das ist ja der Vorteil online. Du kannst Unmengen an Daten generieren und diese Daten auswerten. Und auch da sieht man wieder, Zara ist da mit der Zeit gegangen und ist in weiten Teilen eben eine Tech-Company geworden. Absolut. Bei den Kunden genauso wie natürlich auch in der Logistik. Ja. Weil Logistik ist nichts anderes als Hochtechnologie.
Ja, denn was du hast oder was du machen kannst, wenn du all diese Daten hast, ist, du kannst traumhafte Arbeitsbedingungen für Menschen geben, die mit Daten arbeiten und die daraus neue Produkte entwickeln können. Ja, wenn du über diese Masse an Daten verfügst, kannst du denen sagen, entwickel uns doch mal, schau doch mal, ob du nicht und hier und da und was weiß ich. Und das ist natürlich ein Traum, Leute beim Recruiting damit reinzuholen. Ja, dass du sagst, wir sind jetzt auch eine Tech-Company, du magst vielleicht gar nicht unser Kerngeschäft verstehen oder kennen. Wäre ein Vorteil, muss aber gar nicht sein, weil am Ende ist es so, dass wir ein Footprint entwickeln wollen oder weiter ausbauen wollen. Übrigens, apropos Footprint, 2011, wir zählen schon fast gar nicht mehr mit, 6000. Laden weltweit. Und zwar selbst die Website von Zara weiß nicht ganz genau, wo, es wird einfach nur gesagt, irgendwo Südosteuropa. Man zählt naja, schon nicht mehr
wenn man,
so richtig.
Wenn man so viele Neueröffnungen hat, dann gab es auch irgendwann mal 2 oder 3 an einem Tag. Ja, und dann weißt du nicht mehr, welcher war denn jetzt die Nummer 6000. Aber wir haben jetzt sehr viel über unternehmerische Leistungen, über positive Themen gesprochen. Das Ganze hat natürlich auch eine Kehrseite. Ja, Fast Fashion, kann man auch sagen, ist im Grunde die Pervertierung von Mode. Ja, das treibt die Wegwerfgesellschaft auf die Spitze. Man schmeißt nicht nur Lebensmittel weg, die eine verderbliche Ware ja per se sind, sondern man behandelt Mode, die ja eigentlich durchaus, wenn man über zeitlose Schnitte spricht, behandelt man dann plötzlich wie Lebensmittel. Man packt ihnen irgendwie so eine Verderblichkeit. Das
ist ein Verfallsdatum, ist ganz klar.
Ein Verfallsdatum. Ja. Darüber spricht übrigens Ortega in diesem Buch The Man from Zara auch, dass er Mode so sieht wie etwas, was ein Verfallsdatum hat. Und da sind wir natürlich gesellschaftlich beim Thema Müll, denn alles das, was hier weggeworfen wird, landet dann über den Umweg Kleidersammlung am Ende irgendwo entweder auf der Deponie oder in Afrika in riesigen Säcken. Und wir haben natürlich auch ein anderes Thema. Fast Fashion, die Schnelligkeit zu produzieren, die Schnelligkeit der Verfügbarkeit bedeutet auch eine ganz besondere Herausforderung für die Arbeitsbedingungen. Das ist dann nicht mehr so wie bei den Näherinnen 1970 irgendwo in A Coruña
für Confecciones
Goa. Die hatten es auch schon schwer. Die hatten aber noch Arbeitsbedingungen, die nicht so waren wie das, was wir dann 2011 etwa von Bangladesch und Kambodscha erfahren haben. Nicht speziell von Zara, aber das war so die Zeit, als man im Kontext schwerer Unglücke doch über die Textilfertigung in Asien gesprochen hat.
Und da wurde es dann so richtig, hatte sich richtig hochgeschaukelt, weil die Jahre davor schon permanent News kamen. Ja, in den 90er Jahren gab es bei Sportartikelherstellern die große Sweatshop-Debatte und so weiter und so fort. Das ging alles voran. Niemand hat aber so richtig was gemacht, ja, wie es so ist. Es muss immer erst zum Unglück kommen, bevor so richtig dann was getan wird und gehandelt wird. Und es war dann soweit, 2012, 2013 in Dhaka in Bangladesch ist ein Gebäude eingestürzt, das niemals zur Produktion von Bekleidung hätte genutzt werden dürfen. Es war überhaupt nicht darauf ausgerichtet, dass da große Maschinen, schwere Maschinen drinstehen, dass da Tausende von Menschen in diesem Gebäude arbeiten. Ist dann irgendwie eingestürzt, wie gesagt, 2.500 Menschen verletzt, über 1.100 gestorben. Ja, kann man sehen, wie voll das war. Und wenn man Fotos davon sieht, sieht man, es war kein riesiges Gebäude. Es war einfach nur vollgestopft bis oben hin mit Menschen und Maschinen. Und genau, dieses Unglück gab es. Zara hat sich mit allen möglichen anderen Marken noch positioniert, hat Besserung gelobt, hat viel strengere Kontrolle gelobt. Man hat dann auch einen Act unterschrieben mit 37 anderen Marken und Herstellern, dass man diese Bedingungen auf jeden Fall verbessern wird. Und das war so eine Art, für die ganze Branche war das gerade dann so eine Büßerstimmung, wo man sich auch für dieses Fast Fashion, für dieses Prinzip, dass die Geschwindigkeit ja von irgendjemandem geleistet werden muss und bezahlbar gehalten werden muss, dass man sich da plötzlich ganz intensiv mit beschäftigt hat, was es eigentlich bedeutet, wenn man schnell ist und Sachen durchbringt.
Ist ja aus Konsumentensicht irgendwie denn so eine ambivalente Geschichte, ja, weil wir haben ja schon gesehen, dass Medien und auch Menschen sehr, sehr stark betroffen waren davon, aber das Konsumentenverhalten hat sich ja nicht geändert. Insbesondere, weil ja Slow Fashion eine wirklich teure Angelegenheit ist. Also wenn man jetzt wirklich mal an das ganz andere Ende geht, ja, zu Brunello Cucinelli beispielsweise, der in Italien fertigen lässt, der ja auch besonders stolz ist auf seine unternehmerische Ethik, auf das, was er lokal in seinem Dorf tut, für das Dorf, für die Menschen, für seine Arbeiterinnen und Arbeiter. Das ist eine ganz andere Dimension, aber da sind wir halt dann auch für Zeit lose Schnitte, ja, und großartige Stoffe, nachhaltige Materialien bei Preisen von, also ich glaube, so ein Herrensakko, Zweireiher, 5000 Euro.
Das waren ja legendärerweise die Serie Succession, wirst du gesehen haben. Die sind ja alle fast ausschließlich von Cucinelli bekleidet worden. Das war so ein bisschen so sein Fame in der breiteren Masse, die er plötzlich hatte. Interessanter Mensch, vielleicht auch mal jemand, mit dem man sich intensiver beschäftigt.
Ja, das ist
und mit der Aktie auch.
Das ist zumindest die andere Ecke des Modeuniversums, wobei Zara ja jetzt auch vom Preisgefüge her nicht am billigsten ist, sondern es ist immer noch auch zu einem Preis, wo man sagt, naja, da hat man doch das Gefühl, es ist ein gewisser Wert einfach dahinter. Es ist nicht billig, ja, und das ist sicher eines der Risikothemen. Dann, wenn wir über, das kann man ja nicht Fast Fashion nennen, sondern made to be recycled, ja, das, was aus China innerhalb von 3 Tagen kommt, das ist halt dann auch schon wieder noch schneller, noch billiger, aber eben auch billig. Und man will vielleicht günstig einkaufen, aber nicht billig. Und insofern ist das vielleicht auch ein Vorteil.
Wir sehen, dass sich dieses Fast Fashion noch so viel beschleunigt hat nochmal in den Folgejahren. Absolut, ne? Weil man auf Ortegas Idee aufgebaut hat und, hast du gerade schon gesagt, ein ganz anderes Land kommt da plötzlich rein, wird ein wichtiger Player bis nach Europa rein, nämlich China. Jedenfalls damals, nochmal ganz kurz, um zurückzuschauen, ist Fast Fashion so ein bisschen an die Belastungsgrenze gekommen, ja, auf den Rücken von Arbeiterinnen und Arbeitern in Bangladesch, wie du gesagt hast. Aber auch das Thema Sustainability wurde plötzlich sehr viel ernster genommen, ja, weil plötzlich der Kunde, die Kundin hingeschaut hat und gefordert hat. Und ganz interessant dabei ist, der 5000. Laden wurde 2010 eröffnet und das war in Rom, natürlich wieder eine Prime Location. Aber der folgte damals schon so Nachhaltigkeitsprinzipien. Und das war ein Thema 2010, das gab es nicht wirklich in der großen, breiten Diskussion. Das war noch irgendwas, damit hat, glaube ich, auch Zara damals gar nicht groß so stark kommuniziert, wie sie es hätten machen können, wenn die Idee die Umsetzung 5 Jahre später gekommen wäre. Das hat man jetzt so ein bisschen nachträglich nochmal kommuniziert, wie weit vorausgedacht dieser eine Laden schon war, in welchen Prinzipien der gefolgt ist. So.
Ja, auch Nachhaltigkeitsberichterstattung, wenn du dir heute Geschäftsberichte anschaust, ist natürlich ein ganz wesentliches Element, wobei man immer sagen muss, ja, immer nur im Rahmen dessen, wie Fast Fashion überhaupt nachhaltig sein kann. Da sind wir bei diesem klassischen Zielkonflikt der Nachhaltigkeit. Habe ich absolute Kriterien oder habe ich halt so ein Best in Class? Und was Best in Class angeht, muss man sagen, da macht Inditex eine ganze Menge, um dort wirklich führend zu sein. Führend, das war Amancio Ortega dann nochmal in ganz besonderer Art und Weise. Und zwar nur für 3 Stunden, aber immerhin, ne, das gelingt auch nur ganz, ganz wenigen Menschen, dass sie sich mal ganz kurz den Titel reichster Mensch der Welt umhängen dürfen. Das war tatsächlich am 23. Oktober 2015. Also von dem Jungen, der damals keine Chorizo bekommen hat, weil die Mutter keinen Kredit mehr beim Metzger bekommen hat, zum globalen Textilunternehmer, der mit einem Vermögen von 78 Milliarden Euro, also hochgerechnet über den Börsenwert von Inditex, kurze Zeit die globale Reichenliste anführte, vor beispielsweise Warren Buffett oder auch Bill Gates, weil 2015, da gab es natürlich auch schon Tech-Werte, aber wir hatten noch nicht so diese Tech-Euphorie, die dann einsetzt.
Ja. Absoluter, wo warst du als Moment? 23.10.2015, 3 Stunden lang durfte er feiern, du hast auch gefeiert an dem Tag.
Ja, das ist der Jahrestag mit meiner Frau und wahrscheinlich habe ich es deswegen nicht mitbekommen. Aber es ist halt so eine kleine Fußnote dieser Unternehmerstory und es zeigt halt, dass es wirklich eine außergewöhnliche Leistung ist.
Absolut. Und wie du auch gesagt hast, nochmal, ganz andere Menschen haben damals diese Listen bevölkert von Forbes und anderen Und wir sehen jetzt in diesen 9, 10 Jahren seitdem, wie sich das verschoben hat und wie sich auch die Vermögen nochmal verschoben haben. Ja, das ist jetzt relativ normal ist, in den oberen 10 Listenplätzen dreistellige Milliardenvermögen anzugeben und nicht so bescheidene 78 Milliarden wie damals der gute junge Ortega.
Er muss trotzdem nicht hungern und ja. Zara erreicht natürlich nicht die Wachstumsraten, die eine Nvidia in den letzten Jahren erreicht hat oder die anderen Mag 7, aber auch die Zahlen von Inditex können sich sehen lassen. Denn wir reden mittlerweile über den größten Modehändler der Welt. Umsatz in den letzten 12 Monaten 37 Milliarden Euro, seit dem Börsengang jedes Jahr gesteigert bis 2019. Ja, 2020 gelang das dann nicht. Die Pandemie, die geschlossenen Läden hat auch bei Zara in den Bilanzen Spuren hinterlassen. Der Umsatz damals bis auf 20,4 Milliarden eingebrochen, also ein Minus von 27%, aber schon 2021, nicht zuletzt wegen des Online-Geschäfts, hatte man das schon wieder stabilisiert Richtung 27 Milliarden und seitdem wieder richtig Wachstum und das Ganze mit 25% Online-Anteil.
Ja, guck an. Heute schon an morgen denken, hat sich 2010 dann offenbar bewahrheitet, hat funktioniert, dass man dann 10 Jahre später die Strategie, die man damals schon aufgesetzt hat, von der damals gar nicht so richtig gedacht wurde, dass sie diese Wichtigkeit irgendwann mal haben wird, dass sie sich rentiert.
Ja, und interessanterweise bei vielen Unternehmen haben wir ja gesehen, dass die Online-Umsätze in der Pandemie halt geboomt haben und danach ist das wieder abgeflaut. Bei Inditex sehen wir weiterhin einen Anstieg dieser Online-Quote. Auch das zeigt halt eine gewisse andere Qualität im Vergleich auch beispielsweise zu diesen zahlreichen Modeportalen.
Ja. Und es zeigt auch, dass die Menschen sich darauf eingelassen haben, ja, dass sie mittlerweile wirklich auch, das hat man ja schon oft gesehen oder gehört, dass sie quasi ihr Einkaufsverhältnis online verlagert haben, aber dass sie so einer Marke oder so Marken wie Zara und den anderen, dass sie denen dort vertrauen und dass sie dort offenbar sich einigermaßen gut abgeholt fühlen. Ja, dass sie quasi ihr Einkaufserlebnis aus der Straße relativ easy dort auch erledigen können, was ja nicht bei allen Marken so ist.
Genau, und was wir auch feststellen müssen, ist all das, was wir über Inditex, über Zara gesagt haben, auf einer qualitativen Ebene, lässt sich eben auch in den Zahlen wiederfinden. Ja, also erzähl. Wachstum über die letzten 20 Jahre beim Umsatz 9% per annum. Das ist genau eben diese Skalierung. Dann haben wir gesprochen darüber, dass man eben diese Wertschöpfungskette perfektioniert hat und was ist das Perfekte in einer Bilanz, wo man das dran erkennen kann? Natürlich die Marge, ja, Rohmarge, also ganz oben, wenn man den Wareneinsatz berücksichtigt, stabil zwischen 55% und 60% und dann aber jetzt die operative Marge. Und das zeigt einfach diese operative Exzellenz im Laufe der Jahre von 16% sukzessive immer ein bisschen gesteigert, bis wir aktuell jetzt bei 20% knapp sind, 19,6%. Dazu ja nie Verlust gemacht, ja, auch in den Corona-Zeiten nicht. Free Cashflow immer positiv gewesen, über 10 Jahre 15% per annum gesteigert. Und was auch zeigt, wie dieser Ortega tickt und was auch eine Folge aus seiner Herkunft ist, keine Schulden, sondern 5 Milliarden Euro Netto-Liquidität. Ja. Also,
was macht man damit, ja?
Finanzielle Freiheit nennt sich das. Ja, nein, wenn Sie expandieren wollen, wenn Sie neue Läden aufmachen wollen, wenn Sie vielleicht auch mal etwas Neues ausprobieren R&D. Wollen, Sie müssen es nicht zusammen betteln bei Banken, sondern Sie haben das Geld einfach da liegen und so ein gewisses Polster beruhigt. Ja, also Warren Buffett hat ja mal gesagt, also das war auch die Zeit, als er weniger Cash hatte, also so ein zweistelliger Milliardenbetrag. Finde er immer schon ganz angenehm.
Das schläft man anders, ne?
Das haben sie jetzt nicht, aber ich glaube, für so ein Mode-Imperium reicht das auch. Dazu darf man nicht vergessen, Zara Inditex zahlt auch Dividende. Ja, also es ist nicht so, dass Herr Ortega 2001 mit dem Aktienverkauf jetzt danach nichts mehr rausgenommen hätte, sondern nee, da kommt schon, ist er nach wie vor dominierender Aktionär. Jedes Jahr was rum, 50% vom Gewinn werden ausgeschüttet. Aber naja, man kann sich das leisten. Trotzdem steht das Unternehmen ja ganz hervorragend da.
Ja, Ortega mittlerweile fast 90 Jahre alt. Wann hat er sich rausgezogen? Schon vor ein paar Jahren? Relativ früh sogar eigentlich?
Ja, er hat sich schon sehr, sehr früh rausgezogen. Und das ist vielleicht auch noch so ein Erfolgsgeheimnis, weil wir haben jetzt so viel ja über diese Unternehmerpersönlichkeit Ortega gesprochen. Bei solchen Läden hat man ja dann eigentlich immer so ein bisschen Angst, ne? So wie beispielsweise bei Bernard Arnault, LVMH, der ja auch dieses Unternehmen erst erschaffen hat, auch wenn es eine ganz andere, keine Gründerstory ist, sondern ja eine Firmenjägerstory ist bei LVMH. Aber hier eine Gründerstory, und da denkt man sich, wenn der Gründer mal nicht mehr da ist, wie soll das denn dann weitergehen? Und da muss man sagen, da ist er halt auch so uneitel schon immer gewesen, sondern er hat sehr, sehr frühzeitig die Position des CEO aufgegeben. Er hat sich nämlich schon 1997 mit José María Castellano einen ersten externen CEO reingeholt.
Einen totalen Fashion Aficionado, oder?
Ja, natürlich. Irgendjemanden aus Paris, Mailand. Nee, überhaupt nicht. Castellano hat die Informationstechnologie beim Versicherungsunternehmen Aegon geleitet und war danach Generaldirektor des Fleischverarbeiters Conagra in Spanien.
Wie gemacht für die Position.
Wie gemacht für die Position, weil es geht ja nicht um Glamour, sondern es geht um Prozess-Know-how,
Optimierung.
Um operative Exzellenz. Und ja, Castellano auch dann lange Zeit sehr eng befreundet mit Ortega, wobei sie sich dann gegen Ende, wie man auch dem Buch entnehmen kann, so ein bisschen zerstritten haben. Sicherlich der Architekt dieses Unternehmens, so wie wir es dann kennengelernt haben, auch in seine Zeit fiel dann der Börsengang. 2005 kam der nächste CEO mit Pablo Alvarez, auch der, natürlich kein Modeguy, sondern der war früher Chefjustiziar bei der Banco Popular.
Man sieht, also Inditex wirklich lebt dieses Unglamouröse, allein vom Namen her, den Menschen, die da rein geholt werden und eingesetzt werden.
Also IT und Recht, aber das sagt man ja Juristen nach, dass sie sehr strukturiert denken können. Und auch der aktuelle CEO, der seit 2021 ist, also Oscar Garcia, ist Jurist, war sogar mal Staatsanwalt zwischenzeitlich. Also danach dann auch im Banking wieder tätig.
Ja, keine verkehrte Position.
Das passt alles, die Leute können alle rechnen und haben halt keine hochfliegenden kreativen Träume, sondern wollen Mode für Menschen machen, die sich Mode leisten wollen. Und damit das funktioniert, muss halt hinten dran die gesamte Wertschöpfungskette entsprechend optimiert sein. Also insofern auf der CEO-Position war schon seit 1997 kein Amancio Ortega mehr. Und natürlich war er immer Chairman. In Spanien haben wir ja ähnlich wie in Amerika nicht diese deutsche Trennung zwischen Vorstand und Aufsichtsrat, sondern wir haben insgesamt das Board und dann gibt es die Operativen wie den CEO und den CFO und dann gibt es dazu Directors und dann gibt es so diejenigen, die eher so diese Überwachungsposition haben. Und als Chairman war Amancio Ortega lange Zeit aktiv, aber 2022 hat er dort auch zumindest den Vorsitz abgegeben. Er ist weiterhin im Board, aber neue Chairwoman ist seine Tochter.
Martha.
Ja, und seine Frau, seine zweite Frau übrigens, also nicht seine erste Frau, mit der er damals den ersten Laden in A Coruña gegründet hat, ist auch im Board. Sie haben aber jetzt dort in dem Board keine Stimmenmehrheit. Die Familie hat nach wie vor die Aktienmehrheit, deswegen dürfen sie auch den Ton angeben. Aber man ist im Board in einer Familienstruktur, hat es aber geschafft, dass die unternehmerische Führung, die unternehmerische Leitung von der Familie unabhängig ist.
Ja. Aber trotzdem, die Familienidentität ist gewahrt worden einigermaßen. Übrigens Ortega mit seinen jetzt bald 90 Jahren, wie gesagt, immer noch ein gefürchteter Reindropper in Geschäfte, unangekündigt, guckt nach, wie es aussieht. Nur mal so, also wenn man als Zara-Bediensteter irgendwo einen älteren Herrn anklappern kommt, könnte sein.
Das gut, der fällt Inspektion. Auf in den Läden.
Das stimmt. Bin eigentlich gespannt, ob er sich da noch einkleiden lässt. Das wäre eigentlich schön zu erfahren.
Ja, aber dafür gibt es halt zu wenig Fotos. Also man hat sich beim Börsengang damals wirklich auch nur halb im Scherz gefragt, ob es gibt's diesen Amancio Ortega wirklich gibt oder ob das einfach nur ein Strohmann ist für diese Börsenstory, weil er eben wirklich so untypisch ist für alles das, was wir ansonsten in der Modewelt kennen.
Wir merken, alles ändert sich. Ja, das ist Gott gegeben. Vor 10 Jahren hat sich Fast Fashion ein bisschen hinterfragt, hat angefangen nachhaltiger zu werden oder zumindest bemüht. Mittlerweile ist es so, dass es von ganz anderer Stelle angegriffen wird. Ja, China kommt mit Shopping-Apps, mit Live-Shopping-Events und so weiter und so fort. Aber auch Zara bzw. Inditex mit seinen Marken will da mithalten. Zum Beispiel hatten wir jetzt Ende September, glaube ich war es, gab es plötzlich Live-Shopping bei Zara mit Cindy Crawford. Eine Sache, die noch nie vorher gemacht wurde, dass man Promis sich rangeholt hat und hat gesagt, hey, ihr Gesichter, die alle Menschen der Welt kennen oder viele, zieht für uns, ja, holt Leute rein in unseren Einkaufskosmos. Ja, davon hat man sich ja bewusst befreit. Auch das ähnliche Prinzip, man hat keinen Chefdesigner, keine Chefdesignerin, man lebt nicht von Prominenz, plötzlich ist man offen dafür, wenn man sieht, dass es woanders sehr gut funktioniert.
Aber man muss natürlich auch was tun, denn die Welt bleibt ja nicht stehen, sondern das Tempo hat sich insgesamt ja erhöht. Also Fast Fashion ist ja zwar von Zara erfunden und auch in der Umsetzung perfektioniert worden, aber wenn wir sehen, wie schnell man in China irgendetwas, was gerade auf dem Laufsteg in Paris ist, schnell kopiert und dann wieder nach Europa bringt als fertiges Produkt, da muss man sagen, also das Tempo ist schon immens hoch. Und auch, wenn man bedenkt, wo inzwischen die Trends gemacht werden, nämlich nicht mehr nur auf den Fashion-Shows, nicht nur irgendwo urban bei den Hipstern, sondern in den sozialen Medien. Ja. Da ist Zara präsent, ja, man hat viele Follower auf Instagram, ich glaube irgendwie 62 Millionen, das ist ganz ordentlich, aber wir wollen nicht vergessen, dass da nicht so die ganz starke Engagementrate mit hintersteckt. Auch beispielsweise YouTube, TikTok. Dort werden Modetrends gemacht. Und wenn wir über Risiken sprechen, dann ist das sicherlich schon ein Thema, dass Zara da stärker Präsenz zeigen muss und auch stärker Interaktion braucht.
Ja. Das ist die Sache, ne? Brands auf Social Media immer schwierig. Ja, das ist immer gleich inauthentisch, das ist immer gleich zu langsam, das ist immer gleich abgesegnet von 40 Kontrollgremien und so weiter und so fort. Was da, hat man gelernt, was da wirklich zieht, sind natürlich die Gesichter, die authentisch sind, ja, die halt irgendwie Prominenz erlangt haben, einfach nur dadurch, dass sie da sind, dass sie vorhanden sind, dass sie sich zu aktuellen Themen äußern oder dass sie halt für sich eine eigene Strategie verfolgen, die sehr gut funktioniert. Und daran versucht gerade Zara auch anzuknüpfen. Das ist interessant. Wir sind gerade in der Phase, wo sich halt wieder diese Wirtschaft auf diese Art und Weise über Tastemaker und so weiter ändert. Und jetzt wird ein bisschen zu gucken sein, wie Zara das wirklich, wie gut die Umsetzung hinbekommen für die Zukunft.
Ja, ob es reicht, als Zeitgeist-Surfer dabei zu sein, ja, ob es reicht, einfach nur zu konsumieren, zu verfolgen, was diese Influencer machen, um das dann schnell Time to Market wieder in die Läden zu bringen oder ob man nicht dann irgendwie stärker mit denen kooperieren muss, sich stärker damit verzahnen muss, um dann auch gerade für den Vertrieb die Reichweite zu bekommen, weil junge Leute weniger in die Läden gehen werden und eher online was machen. Und das ist sicherlich die große Herausforderung, die Zara hat, die aber natürlich alle Modemarken auch entsprechend haben und auch alle großen Filialisten.
Wen gibt's denn da noch so?
Naja, also es gibt, wir können jetzt über Peek und Kloppenburg beispielsweise sprechen, ja, aber es gibt natürlich zwei große Unternehmen, von denen eins gar nicht so bekannt ist, fliegt auch unterm Radar, wäre eigentlich auch eine eigene Story für einen Deep Dive, nämlich die Marke mit der Studententoilette. Uniqlo. Uniqlo. Auch das übrigens börsennotiert, aber nicht unter unter dem Namen Uniqlo. Auch hinter Uniqlo steht ein relativ technokratischer Name, nämlich Fast Retailing Group.
Aber da ist das eine Dynamik wenigstens drin.
Das ist
Tokio,
das ist,
Innenstadt, nachts, Neonlichter.
Genau. Da hast du schon gesagt, wo es herkommt. Es kommt aus Japan. Auch so eine Gründerstory. Noch ein bisschen wachstumsstärker zuletzt als Inditex, aber mit einem ganz anderen Fokus. Ja, also während Inditex, Zara irgendwie ja schon surfen wollen auf der Welle der Mode, versucht Uniqlo einfach das zu liefern in Perfektion, was man nun mal braucht. Wir haben ja einen Laden hier in Berlin am Kudamm, ja, gehst rein, T-Shirts in 28 Farben, ein Schnitt, ne? Und wenn du genau der Mensch bist, auf den dieses T-Shirt passt, ne, dann fühle ich mich wohl drin, dann hast du eine perfekte Auswahl an Farben. Ich finde das ja immer toll, ne, wenn ich so Sachen finde, die mir stehen und wo ich mich drin wohlfühle, auch vom Material. Und wenn ich das dann nicht nur in einer Farbe kriege, sondern in mehreren. Also zum Beispiel Scotch und Soda ist ja, kann man ja inzwischen offen so über Marken auch hier reden, weil es ist ja keine Schleichwerbung mehr, ist ja pleite gegangen. Ja. Sehr schade, an mir hat es nicht gelegen, sondern die haben irgendwann vor 2 Jahren so eine Chino rausgebracht. Die habe ich mir in 2 Farben im Laden gekauft und dachte ich, Mensch, das ist ja super. Habe ich gesehen, die gab es noch in 4 anderen Farben. Dann habe ich es mir auch geholt. Dann habe ich gesehen, oh, sie gehen pleite. Und dann habe ich tatsächlich die Restbestände aufgekauft.
Ich würde so gerne in diesen Schrank gucken bei dir zu Hause, wo das aufgestapelt ist, die legendären 4 Boxen Chinos.
Genau.
Aber so ist es, du hast recht.
Eine ist noch im Bräuninger Paket.
Ach, guck. Die Chino meines Lebens von Christian Röhl.
Ja. Aber das ist so dieses Prinzip Uniqlo, dass du also Basics ausrollst. Auch das ist sehr, sehr, sehr erfolgreich. Wie gesagt, ein bisschen wachstumsstärker sogar. Aber von der Marge her, und das ist ja so ein ganz wesentliches Thema, wie wir eben schon gesehen haben, kommt es eben nicht an Inditex ran. Inditex 19% und Fast Retailing nur 16%. Und wenn wir schon bei Marge sind, müssen wir natürlich auch den Erzrivalen eigentlich nehmen, der früher da war, auch hier in Deutschland
sehr viel früher.
Bekannt war, nämlich Hennes und Mauritz, H&M. So ein bisschen aus der Zeit gefallen, ja, und die Marge da ist nur noch bei 7,3%. Ne? Die war früher, 2011, auch bei 18% und 2017 waren sie noch bei 10%. Jetzt also 7,3%. Wir sehen also da so einen schleichenden Verfall und irgendwie sind die so ein bisschen aus der Zeit gefallen.
Und den Touch verloren vielleicht, ja. Die hatten jedenfalls am Anfang schon das, was nämlich jetzt gerade Zara versucht. Die haben schon Ende der 90er Jahre, Anfang Nuller Jahre, als sie in Deutschland auch sehr erfolgreich waren, sehr schnell einen sehr großen Footprint aufgebaut haben, haben die sich an bekannte Gesichter gehängt und haben gesagt, macht für uns Schauspielerinnen, Schauspieler, Künstler oft auch, ja, Leute, die du gar nicht so sehr mit Mode im ersten Blick assoziiert hast, die wurden plötzlich groß auf die Plakate gehängt und es hat wunderbar funktioniert für die. Jetzt, we'll see.
Ja, und was wir auch noch in diesem Vergleich mit H&M und Fast Retailing sehen, sind so ein paar andere Stärken von Zara, über die wir gesprochen hatten. Also Fast Fashion heißt ja eben auch, dass du kein großes Lager hast, aus dem du abverkaufst. Sprich, dass du das, was du als Lagerbestand hast, schnell umschlägst. Und auch da, ja, Inditex hat einen Lagerumschlag von 4,4. Dreht also den Lagerbestand über 4-mal im Jahr. Fast Retailing ist auch noch gut, ja. Die schaffen immerhin 3,2, H&M nur 2,8. Also das auch wieder in den Zahlen genau die Wiedererkennung dessen, was wir hier als qualitative Stärken ausgemacht haben. Und das andere, das Verhältnis zwischen Inventar, also Lagerbestand, zu Umsatz. Und das sind eben bei Inditex nur 10%, während es bei Fast Retailing Uniqlo 14% sind und bei H&M 17%. Auch da wieder, ja, Time to Market, diese Schnelligkeit, diese Prozessoptimierung, die siehst du wirklich in den Zahlen.
Okay, das heißt, all diese Zahlen, die darauf hindeuten, dass Zara fit ist eigentlich, ja, und sich auch schlau macht und fit macht für die Zukunft, fein. Aber wie sieht es mit der Aktie aus?
Naja, die Aktie hat sich zunächst mal nach dem Börsenstart und der Schwankungen seitwärts entwickelt. Ja, das war, kam ja dann auch bald die Finanzkrise, da hat sie sich dann auch mal halbiert und dann zwischen 2009, 2017 war es ein Versiebenfacher, da ging es dann bereinigt um den zwischenzeitlich durchgeführten Aktiensplit von 5 auf 35 Euro. Tja, darf man allerdings nicht vergessen, auf dem Niveau war Zara Inditex damals dann allerdings auch bewertet mit dem 30-fachen Gewinn. Will heißen, also die Qualität, die man beim Börsengang noch gar nicht so gesehen hatte, die sich aber dann im Rahmen dieser Skalierung doch sehr deutlich gezeigt hat, die wurde auch sehr, sehr üppig bezahlt. Also 30, das ist dann ungefähr so die Liga, wo wir heute eine Microsoft bewerten. Und das schon 2016. Das war natürlich ein Schluck aus der Pulle, der ein bisschen zu groß war. Dann
in der Zeit war Ortega auch der reichste Mann, ne?
Ungefähr. Genau, das passte dann auch. Also Quality im Grunde overpriced und dann ging es bis 2022, ausgehend von diesen 35 damals, runter bis auf 20. Da kam Corona mit da rein, aber da haben wir halt eben das auch gesehen an der Börse, was wir dann doch bei teuren Aktien, wenn sie gerade eine gewisse Größe auch erreichen, häufiger sehen sie eine Multiple Depression, wo also Costolani hat ja dieses schöne Bild von Hund und Herrchen geprägt, ne? Da ist also der Hund spricht die Börse, dem Herrchen spricht der operativen, der fundamentalen, realwirtschaftlichen Entwicklung sehr weit vorausgelaufen, ja, und während das Herrchen weiter vorwärts läuft, kommt der Hund dann mal zurück und dann nähert sich das Ganze wieder an. Und 2022 waren wir dann nur noch mit dem 15-fachen Gewinn bewertet. Und da war dann wieder so eine gewisse Initialzündung da, dass die Aktie seitdem wiederentdeckt wurde, gestiegen ist, inzwischen auf 50 Euro. Mhm. Und da sind wir also Ende 24, Anfang 25 jetzt so in etwa schon wieder mit dem 23-fachen Gewinn bewertet. Also lange nicht die Übertreibung, die wir gesehen haben, aber auch nicht mehr das Schnäppchen, was die Aktie mal war. Immerhin noch deutlich, deutlich günstiger als die Fast Retailing. Dann werden wir ja normalerweise immer feststellen, dass japanische Aktien doch so günstig bewertet seien, haben wir bei Fast Retailing immerhin ein Kursgewinnverhältnis von 40. H&M ist tatsächlich deutlich günstiger bewertet, nur noch mit dem einfachen Umsatz, ja, während wir also bei Inditex den vierfachen Umsatz zahlen müssen als Aktionäre. Aber da sieht man eben auch, H&M ist vielleicht nicht günstig, sondern billig. Billig wollen wir nicht. Und da sind wir sicherlich ganz am Ende jetzt auch bei Zara wieder, dass sie günstig sind, dass sie affordable sind, aber dass sie bei allem, was mit Prozessen zu tun hat, eben nicht billig, nicht wie Krämer herüberkommen, sondern dass es immer noch, auch wenn du in einen Laden gehst, wirkt wie ein Modeunternehmen und nicht wie ein aus der Zeit gefallenes Oberbekleidungsgeschäft. Ja.
Und das als Tech-Unternehmen.
Jedes Unternehmen ist am Ende ein Tech-Unternehmen oder es wird nicht mehr allzu lange als Unternehmen existieren, denn ohne Technologie wird es eben nicht funktionieren. Ja. Damit sind wir am Ende angekommen unseres heutigen Tauchgangs, unseres Deep Dives zu Inditex, zu Amancio Ortega. Wir hoffen, ihr habt ein Unternehmen, was wir alle aus dem täglichen Leben, aus den Fußgängerzonen kennen, mal ein bisschen von hinten entdecken können, habt ein bisschen was Neues erfahren, vielleicht auch die ein oder andere Anregung bekommen für Investments. Es muss ja nicht Inditex sein, es kann ja auch einfach einer der Peers sein oder eben die Entscheidung, dass man sagt, nö, Mode ist es gar nicht. Auf jeden Fall, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es weiter. Wenn nicht, dann sagt es uns, schreibt uns, was ihr für Fragen zu Inditex habt, welche Unternehmen wir uns als nächste vornehmen sollen für einen Deep Dive hier in der Asset Class über Wachstum und Werte. Und wenn ihr keine weitere Episode versäumen wollt, dann gleich auf Abonnieren klicken. Für heute danke, dass ihr dabei wart und tschüss.